Ja, ich freue mich, dass ich wieder mal da sein darf. Herzlich willkommen auch von meiner Seite her. Das Predigtthema von heute lautet «Der Segen des Vaters». Es geht mir um den Segen vom Vater und um Gottes liebendes Vaterherz. Die Thematik ist mir im vergangenen Jahr immer wieder begegnet und ich möchte sie gerne mit euch teilen. Und ich denke, wenn ich jetzt das so gehört habe, mit euch im Jahreslos, es passt da recht gut drin. Das Wort Segen scheint altmodisch und passt irgendwie nicht mehr richtig in unser Hightech-Zeitalter. So könnte man wenigstens auf den ersten Blick meinen. Der säkulare Mensch, Zeitgenoss, möchte alles Mögliche. Er möchte erfolgreich sein, er möchte aber zuletzt gesegnet. Irgendwie ist das klingt so altbacken oder hinterwäldlerisch, könnte man fast sagen. Und doch denke ich, merken wir selber, dass unser Leben Schutz braucht, dass es Fürsorge braucht, dass es Führung braucht, dass wir liebevolle Zuwendung brauchen, eben vom Allerhöchsten. Segen bedeutet, uns willkommen heissen in diesem Leben. Die Definition von Segen im Bibellexikon lautet folgendermaßen: Unter Segnung, Klammergegensatz zu Fluch, versteht die Bibel die Zuwendung von göttlichem Heilsgut an Menschen, sei es durch Gott selbst oder durch in der Macht Gottes handelnde Menschen. Zuwendung von göttlichem Heilsgut. Oder anders gesagt, Gottes Güte passend zugeschnitten auf dies und mein Leben. Gott möchte uns Gutes tun, möchte uns segnen mit vielleicht materiellen Sachen. Es kann Heilung in geistlicher oder körperlicher Art sein. Es kann um unseren Seelenfrieden gehen, uns Freude schenken und so weiter. Die Bandbreite, wie Gott uns kann segnen kann, die ist riesengroß. Das ist das Segen vom Vater. Und das ist ein Geschenk vom Himmel her. Ich sage auch, es ist un presento del cielo. Geschenk vom Himmel, wo wir einfach nur dürfen willkommen heißen und dankbar annehmen. Im Jakobus 1,17 heißt es: Alle guten Gaben und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Alles Gute kommt von oben her, sagt man so, landüblich. Mit anderen Worten, es gibt etwas auf dieser unsicheren Welt, wo wirklich sicher ist, wo ein sicheres Fundament ist. In diesem Vers werden eigentlich drei Sachen gesagt, um ganz, ganz kurz darauf einzugehen. Gott ist gut. Alle guten Sachen, alle guten Gaben kommen von ihm. Das ist der erste Punkt. Gott ist gut. Und immer wieder gut. Auch wenn vielleicht Sachen an unser Leben herkommen, wo wir Mühe haben, einzuordnen. Gott ist gut. Und er wird da beschrieben als der Vater des Lichts. Und in ihm ist keine Dunkelheit, das heisst nachher als drittes, in ihm ist keine Veränderung. Er ist nicht beides, Licht und Finsternis, das Positive und das Negative. Mit unserem christlichen Hintergrund, den wir haben, ist das irgendwie wie klar oder für uns so selbstverständlich. Doch das ist überhaupt nicht so. Die christliche Religion ist eigentlich die einzige, wo Gott als personellen Gott kennt, wo ein guter Vater ist, mit allen Eigenschaften vom besten Vater, was es überhaupt gibt. Das ist in anderen Religionen absolut nicht der Fall. Zum Beispiel im Islam ist einer von den Namen, wo man dort für Allah hat, heisst, er ist der Hinterlistige oder auch der Ränkenschmied. Da bist du nie sicher. Ob das, was ich gestern gesagt habe, ob das heute noch zählt. Ich bin auch Gott, kann machen, was ich will. Aber so wird uns der Vater eben nicht beschrieben, sondern ihm sein Wort ist Ja und Amen und er ist Licht und nichts als Licht. Und die Frage, die sich niemand wieder stellen im Laufe dieses Dings, wie sieht denn unsere Beziehung zu dem Gott aus, zu dem Vater? Haben wir wirklich den Vater vom Licht als solchen wirklich schon kennengelernt? Oder haben wir da vielleicht an der Oberfläche ein bisschen gekratzt? Von ihm heisst es in der Bibel im Johannes 1, Vers 12. Das ist ein Vers, den ich mit ganz, ganz vielen Menschen schon gelesen habe, um zu zeigen, hey, da, es gibt eine Einladung, es gibt die Möglichkeit, zu diesem unbekannten Gott in eine ganz persönliche Beziehung zu treten. Johannes 1, Vers 12 heisst, die ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das ist der eine Teil. Also wir können ihn aufnehmen und durch das, wenn wir an seinen Namen glauben, dann passiert etwas. Und im zweiten Vers, das ist mindestens so wichtig, heißt es nachher weiter, die nicht aus Blut, nicht aus dem Wollen des Fleisches und nicht aus dem Wollen eines Mannes, sondern aus Gott gezeugt sind. In der Gleichung richtig geht ein Vers aus dem Jakobus 1,18, wo es heisst, er hat uns geboren nach seinem Willen, durch das Wort der Wahrheit, damit wir die Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Ja, erst kürzlich wieder gehört in einer Predigt, wo gesagt worden ist, wir sind von Gott adoptiert als Kind. Und dann möchte ich auch fast protestieren und sagen, Adoption ist vielleicht ein rechtlicher Teil, wie es eine rechtliche Sache von der Schuld zum Lösen gibt. Aber der Text hier, und das ist nur einer davon, geht viel, viel weiter. Da heisst, wir werden Gottes Kinder, weil wir vom Heiligen Geist gezeugt worden sind. Da geht es um ein neues Leben, das in uns entsteht, wenn wir uns auf Gott einlassen, wenn wir ihn annehmen als unser Herr und Heiland, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen. Und schauen, das ist etwas ganz anderes. Und erst dann wird eigentlich die Dimension von Vater, Sohn, Vater, Tochter, kommt anfangen zum Spielen. Und dann merkt man auch, wow, das sind Welten, das sind Welten. Unser heutiges Thema heisst vom Sagen von unserem Vater. Das ist etwas, was mich immer neu begeistern kann. Ich bin jetzt über 50 Jahre unterwegs mit Jesus und mit uns. Von Anfang an war das etwas, wo ich hatte merkt, das hat längst nicht jeder gleich erlebt. Das ist bei mir so unglaublich. Ich habe die Haufen Sachen erlebt, wo ich keine Erklärung hatte dafür, wo ich erst hinterdrein die Erklärung bekommen habe. Ich habe das Licht von diesem Vater erlebt und ihn kennengelernt. Seine Liebe und Annahme hat meine innere Leere ausgefüllt, hat meine Komplex weggewischt. Meine Minderwertigkeitskomplexe sind einfach gefunden. Und das zu einem Zeitpunkt, wo ich die Bibel überhaupt noch nicht gekannt habe. Quasi, und das ist jetzt nicht übertrieben, über Nacht. Ich habe ihn angenommen in einem Gespräch in einem stummen Gebet. Es war nicht einmal jemand dabei. Und wo wir am nächsten Tag zusammengehockt sind, eine Lehrtochter, die dort war, die ich gestiftet habe, plus ein Angestellter, haben wir da gelästert über andere. Und früher hätte ich da munter mitgemacht. Habe ich auch dann. Aber nur die ersten paar Momente. Und nachher habe ich gemerkt, ja, hey, was machst du eigentlich du da? Das ist ja völlig daneben. Was, jetzt reden wir da die ganze Abend über Leute, die nicht da sind, auf eine völlig negative Art. Und das ist nur ein kleines Beispiel, wie die Auswirkung von dem, was innerlich passiert ist, hat äußerlich Reaktionen gehabt. Ich weiss noch, ich bin dort angekommen als Stift im dritten Lehrjahr. Und mit dem Angestellten, der gleichzeitig angefangen hat, sind wir gerade am ersten Tag, wo wir angekommen sind, in Abfassnacht. Und wir haben Glück gehabt, dass wir am anderen Morgen gerade zur Zeit am 5 Uhr noch retour haben mögen, bevor wir anfangen mussten zu arbeiten. Es hat niemand gesagt, ja, Fasnacht, vergiss das, das gehört jetzt nicht mehr dazu. Ich bin weiter ab Fasnacht. Und das Mal habe ich die Menschen mit anderen Augen gesehen. Was, da gibt es Leute, die können eine ganze Gesellschaft unterhalten. Und im ersten Moment hast du das Gefühl, wow, die sind aufgestellt und schöpfen das Leben aus mit den grossen Kälen. Und nachher habe ich auch mal ein bisschen wie hinter der Kulisse gesehen. Im Moment, wo diejenigen, wo, eben die grossen Entertainer da nicht beobachtet sind, merkst du, da hinten ist alles andere als die Fröhlichkeit, die sie so, mit der sie quasi um sich schlägt, hat jetzt fast gesagt. Und lang bevor ich überhaupt gewusst habe, dass ich eine Wiedergeburt bin, habe ich die Auswirkungen davon gespürt. Und das ist mir noch heute wichtig. Weil es heisst eigentlich, nicht das, was wir begreifen mit unserem Verstand, ist das, was uns letztlich verändern tut. Sondern sein Geist ist das, was uns von innen her tut verändern. Und darum ist es so wichtig, wie die Beziehung zu dem Vater aussieht. Wie wir die Beziehung pflegen vom Vater zum Sohn, vom Vater zur Tochter. Im Nachhinein habe ich begriffen, als ich dann die Bibel gelesen habe, was ich erlebt habe. Und dann habe ich auch mal einen Namen dafür gehabt und habe gesagt, aha, du bist da von Neuem geboren worden. Das ist, aha. Im Nachhinein habe ich das eigentlich erfahren. Und schaut, einmal hat Jesus gesagt, was zu seinen Jüngern, werdet wie die Kinder, wenn es um euch Glauben geht. Kinder, die haben meistens nicht grosse Leistungsausweise, das können sagen, hey, schau mal da, so die so kleinen Pfösi, was ich alles schon gemacht habe. Aber sie haben ein riesengroßes Vertrauen zu ihrem Daddy. Sie haben ein riesengroßes Vertrauen, mein Vater kann alles. Punkt. Einfach alles. Und das ist das, wo die Art und Weise von kindlicher Nachfolge, die Gott sich wünscht. Dass wir viel mehr auf seine Beine wieder als Bein herkommen und ins Heben und anschauen und, oder auf den Schoss kresseln und einfach seine Nähe suchen und dort unsere Geborgenheit, aber auch Unterstützung, Kraft immer wieder dort holen. Im Römer 8, 16 heißt es, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist auch etwas, wo wir können einen Haufen Theologie studieren und lesen, aber letztlich die Sicherheit, Nicht Überheblichkeit, sondern Sicherheit. Jawohl, ich bin ein Gotteskind. Die kann dir nur den Heiligen Geist schenken. Und da ist wieder die Klärung dazu. Der Geist selbst, der Heilige Geist, gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich ein Gotteskind bin. Und das ist so wichtig, dass wir das wissen. Und eben, wenn das nur ein bisschen würde auf meinem Verdienst beruhen, wenn das abhängig wäre, wie ob ich die Bibel regelmässig lese, ob ich regelmässig das und das, die frommen Übungen mache, ob ich immer in die Gemeinde gehe und so weiter, dann wäre es sofort schwierig zu sagen, ja, längt sich nicht. Es gäbe keine Möglichkeit, da sicher zu sein. Aber auf dem beruht ja mein Glaube nicht, sondern mein Glaube beruht darauf, wow, ich habe einen Vater, der mir alles vergeben hat. Der mir dermassen auf eine Art und Weise liebt, wie es nicht mehr zu toppen ist. Und dieser Vater ist nicht heute so und morgen anders, sondern der ist einfach wie der Fels in der Brandung. Es ist Licht und nichts anderes als Licht. Und darum rede ich immer wieder gern von dieser Vaterliebe, weil sie einfach etwas unglaublich Grosses ist. Ich habe hier einen Satz fett geschrieben und nebendran einen Merksatz. Ich lese den mal vor, nimm ihn mit. Dass unser Gott, unser wirklicher Vater und wir Söhne und Töchter dieses Vaters sein dürfen und dass er uns wie ein guter Vater lebt, ist die tiefste Erkenntnis des christlichen Glaubens. Dass du und ich, wenn wir das angenommen, Töchter und Söhne vom allerhöchsten Gott sind und dass er uns liebt und hundertprozentig liebt und hundertprozentig genau ist, das ist eigentlich die tiefste Erkenntnis vom christlichen Glauben. Ich hoffe, falls das noch nicht ganz abgekehrt ist, von hier bis mindestens hierher, dass das passiert. Schaut, dann kann es rund um Kuten wie das Wort. Und es kutet in dieser Wind. Oder wisst ihr, was Kuten heisst? Es stürmt und windet und tut auch mal, oder? Und wir leben in einem Umfeld, wo nicht einfach heile Welt ist. Also, du musst eine Tagesschau schauen und wirst dich schon halb geschmucht. Aber wenn wir geborgen sind in Gott, dann dürfen wir einfach zurücklehnen und wissen, du hast die Situation in deiner Hand. Schaut, unsere Welt braucht genau eigentlich die Botschaft von dieser Liebe von diesem Vater. Weltweit gibt es eine unglaubliche, wir können fast sagen, noch nie dagewesene Vaterlosigkeit. Nicht nur all die zerbrochenen Familien im Westen. Stellt euch mal vor, jede zweite, 50% sind geschieden. Was das bedeutet, wie viel Tragik, dass da oben ist. Und wie viele alleinerziehende Mütter müssen kappen, der riesen Krampf, weil einfach, ja, Väter fehlen. Aber nicht nur in der westlichen Welt, sondern auch in der zwei Drittel Welt gibt es, wo es vielleicht mehr Kinder gibt, gibt es nur selten wirklich positive Vaterschaft. Manches Kind fragt sich, wer ist denn nun mein Vater? Ist es mein Erzeuger, der nichts von mir wissen will? Ist es der Mann, der mit meiner Frau im Moment zusammenlebt? Oder ist es der Trainer, mit dem ich mich noch am besten verstehe und ihm am meisten vertraue? Das ist eigentlich eine riesige Tragödie. Aber hier Wir wollen ja nicht von den anderen reden, sondern von uns. Wie sieht deine Beziehung zum Vater aus? Und zwar nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Das Wort Vater bringt das bei dir im Zusammenhang mit Gott nur sehr positive Gefühle hervor, oder kommen da auch Zwischentöne vor? Ich begegne etwa die Menschen so in der, ich kann fast sagen, der Midlife Crisis, alte Gutzli wie ich. Wo sich vielleicht fragen, ja, ist jetzt das alles gewesen? Wo sich vielleicht sogar richtig investiert haben und ein bisschen enttäuscht sind, desillusioniert. Und ich denke, auch da wäre eine Begegnung mit dem Vaterherz, dem liebenden Gott, wieder ganz, ganz wichtig. Es gibt so viele extrem gute Bibelworte. Und eins, Römer 8, Vers 32 heißt: Gott, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, sollte er mit ihm nicht uns alles schenken? Sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Es gibt keinen höheren Preis. Vater ist mehr als ein Wort, kann man sagen. Es ist geradezu ein Bilderbuch von Erinnerungen, Gefühlen und Stimmungen. Und jeder von uns trägt sein eigenes Vaterbild mit sich um. Und weil diese Bilder von unseren persönlichen, lieblichen Vätern nicht immer nur positiv sind, fällt es euch manchmal nicht so leicht, den liebenden Vater in diesem Namen wiederzufinden. Wenn ein Kind zum Beispiel vom eigenen Vater missbraucht worden ist und man nachher den Vergleich braucht, dass Gott ein liebender Vater ist, dann geht vielleicht bei dem einfach nur den Laden runter. Und es braucht dann so viel innere Heilung, bis das wirklich korrigiert ist, bis die menschliche Sicht vom Vater korrigiert ist und ergänzt worden ist durch die himmlische Sicht. Es gibt so viele Zerrbilder vom Bild als Gottvater. Der übermächtig dominante, herrsüchtige Vater, wo man eigentlich nicht unbedingt Zutrauen hat, sondern eher Angst. Oder das Gegenteil, der schwache Vater, der sich vielleicht aus dem Konflikt immer noch zurückgezogen hat. In sein eigenes Schneckenhaus und wo eigentlich ein schwaches Vorbild ist. Oder der abwesende Vater, der vielleicht beruflich enorm erfolgreich war, aber ist einfach nie rum. Oder der schweigende Vater, der sich hinter der Zeitung versteckt, viel schafft und wenn er daheim ist, will er einfach seine Ruhe. Und wenn er nicht gleicher Meinung ist, hört er einfach auf zu reden. Alles das gibt es. Es gibt so viele Zerrbilder von Vätern, die wir nachher unsere Mühe haben, wenn wir das auf Gott übertragen. Die gute Botschaft ist aber, dass all die irdischen Vaterbilder können und sollen ersetzt werden durch das gute Original vom wirklichen Vater. Alles andere ist eigentlich wie entliehene Vaterschaft. Ich habe, denke ich, einen guten Vater gehabt. Aber er hat nie etwas Positives gesagt. Wenn etwas gut war, hat er es einfach nicht gesagt. Wenn etwas dann in die Hose ist und bei meiner schulischen Leistung ist etwas in die Hose, dann hat das ziemlich ein Ungleichgewicht gegeben. Wenn man das Gute nicht sagt, der Ermutigung nicht sagt, dafür aber das Negative, dann gibt das ein unglaubliches Ungleichgewicht. Und das hat mich lange Zeit geprägt. Und ich durfte nachher eben erleben, und das ist so etwas Gewaltiges, wie das, wie Gott, der himmlische Vater, nachher die Defizit wettmacht. Wir haben alle so Defizit. Keins von uns hat den perfekten Vater oder die perfekte Mutter gehabt. Wir sind hier alle im gleichen Boot. Vielleicht nicht jedes gleich stark, aber wir alle brauchen es, dass wir neu mit den Augen vom Heiligen Geist erkennen, was wir brauchen. Und dass wir gleichzeitig sehen, das ist das, was Gott uns möchte schenken. Er möchte die Defizite bei uns auffüllen. Gott möchte uns Versorger sein, Freund, Ratgeber, Erzieher, Tröster, Beschützer, Vorbild, Lehrer, Trainer, Helfer und so weiter. Er möchte uns eigentlich alles sein. Und darum ist es so wichtig, dass wir diese Beziehung eben aktiv pflegen. All das kann er uns nur sein, wenn wir im Kontakt mit ihm stehen. Wenn wir hier und wieder einmal kontaktieren, wenn wir gerade, wenn es gerade wirklich einfach SOS ist, also wenn es der allerletzte Hilfsnagel. Das ist das auch etwas, aber er möchte eigentlich mit uns durch den Alltag gehen. Möchte uns begleiten, möchte, dass wir aus ihm seiner Kraft das Leben meistern. Nicht, dass wir kommen zu ihm und nachher haben wir jetzt, okay, fällt etwas Neues an. Aber eigentlich fahren wir weiter mit aus der eigenen Kraft aus dem Leben. Das ist nicht das, was er möchte. Sondern er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und mit uns zusammen das neue Land einzunehmen. Wenn wir das Vaterherz von Gott ganz neu entdecken wollen, dann müssen wir eigentlich auf Jesus schauen. Jesus Christus ist Gottes Vaterherz in Person. Ich staune immer, wie Leute so komische Vater haben. Jesus ist barmherzig und Gott, der Vater im Himmel, ist der strenge. Aber der strenge Gott, der Vater, hat ja seinen Sohn geschickt, um den Weg frei machen zu ihm, zum Vater. Nennt den Satz noch einmal mit: Jesus Christus ist Gottes Vaterherz in Person. Es gibt keine tiefere Erkenntnis über Gott als sein geoffenbartes Vaterherz in Jesus Christus. Der Johannes hat einmal gesagt, und vielleicht auch im vorgerückten Alter, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des einzigen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir haben die Herrlichkeit von Gott gesehen, voller Gnade und Wahrheit. Wow, was für eine geniale Kombination. Gnade lässt uns hoffen. Da merkt man, doch Gnade ohne Wort ist irgendwie einseitig. Dagegen Wort ohne Gnade wehe uns. Das wäre eben dann das Gesetz, ganz eisern und unnachgiebig. Aber beides miteinander, Gnade und Wahrheit, das ist wie Liebe und Barmherzigkeit miteinander. Unglaublich. Jesus hat den Himmel verloren und ist in die sündige Welt gekommen, um als Opfer von der Liebe am Kreuz von Golgatha für uns den Weg frei zu machen, den Weg zurück zum Vaterherz. Und darum nochmal die Frage. Es geht dir vielleicht hoffentlich noch nicht ganz auf die Nerven, aber nimm sie ganz ernst. die Beziehung zu dem Vater, die ist ganz, ganz wichtig. Es geht nicht um Theorie, es geht um Praxis. Und wie jede Beziehung braucht auch die zum Vater, braucht Pflege und braucht Zeit. Wir sind jetzt schon wie viele Jahre geheiratet, Jetsu? Ja, keine lange schon. 46, hä? Ja, schon lange. Wir haben auch verschiedene Zeiten erlebt. Aber eigentlich ist es auch schön, wenn man merkt, es ist nicht mehr die Verliebtheit von früher. Aber es hat sich... ja, das wäre auch nicht gut rausgekommen, wenn man das durchgezogen hätte. Dann wäre es ja... ja, ja. Aber es ist auch schön. Aber es braucht auch Zeit, trotzdem. Es gibt ein Vers. Ja, übrigens, vielleicht, dass es auch so Krisen gibt, das kann. Da ist die Bibel sehr, sehr offen. Ich finde immer wieder, das ist so ein geniales Buch. Und zwar, weil sie nicht irgendwie ein rosa-rotes Bild malen und eigentlich das, was schwierig ist, auf der Seite lässt, oder? Da hat es im Alten Testament einen Profi im Lobpreis gegeben, den Asaf. Von dem sind eine ganze Anzahl Psalmen, die man gesungen hat. Ist für das angestellt gewesen. Also er ist, kann man sagen, Lobpreiser gewesen als Profi. Und jetzt im Psalm 73 wird uns ein bisschen seine Geschichte erzählt, dass er zwischen ihnen echte Lebenskrise gehabt hat. Können das nachlesen? Ich lese nur ein, zwei Sätze am Anfang daraus. Ich aber wäre beinahe gestrauchelt. Es fehlte nicht viel und ich wäre zu Fall gekommen. Warum? Denn ich beneidete die überheblichen Menschen. In anderen Übersetzungen heißt es, ich beneidete die Gottlosen. Ihnen geht es so gut, obwohl Gott ihnen gleichgültig ist. Er hat sich angefangen zu vergleichen. Ich probiere, einen klaren Weg zu gehen. Ich probiere, Gott nachzufolgen. Und dann schaut er in die Welt raus und denkt, ja, diesen Gottlosen, denen geht es ja unglaublich gut. Und die pfeifen auf alles, was mir wichtig ist. Habe ich dann ganz vergeben, die Mühe auf mich genommen. Ist dann völlig vergeben gewesen, weil, also der hat echt eine Krise durchgemacht. Leset mal den Psalm nachher. Bis er nachher eigentlich ins Heiligtum gegangen ist, bis er Kontakt wieder bekommen hat und dann merkt, was dir am Ende bleibt. Schaut, etwa die, wenn wir in die Welt schauen, könnte man wirklich beeindruckt sein, was da alles glänzt und schimmert und in Neonfarben daherkommt. Aber was bleibt am Schluss? Das ist das Entscheidende. Es gibt in der Offenbarung einen Vers, der uns eigentlich zu der ersten Liebe zurückrufen tut. In diesen Sendschreiben an verschiedene Gemeinden gibt es ein Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Und dort heisst es, ich aber habe dir vorzuwerfen, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist, kehre um und tue die Werke des Anfangs. Zurück zur ersten Liebe ist darum immer wieder ein Ruf, den man hört. Und ich glaube, es ist ein Ruf, den man gerade in der Endzeit, je näher, dass wir zu dem Punkt kommen, wo, wenn Jesus wiederkommt, wo wir immer mehr hören. Aber es gibt eben da auch Missverständnisse. Zurück zur ersten Liebe heisst nicht, zurück zu dieser rosa-roten Liebe, wo wir hatten, wo wir frisch Christ geworden sind. Und irgendwie so eine, da mal, die eine Seite mit viel Eifer, aber auch ziemlich naiv und neben den Schuhen. Sondern zurück zur ersten Liebe heisst eigentlich zurück zu Jesus Christus und nicht zu unseren stümperhaften Versuchen. So heisst es im Johannes 1, 1. Johannes 4, 19. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns zuerst geliebt. Die Liebe, die Gott Vater zu uns hat, die soll uns so erfüllen, so stabil machen, dass wir aus deren heraus nachher unser Leben leben. Und das ist das Zurückkehren zu dieser ersten Liebe, die Gott zu uns hat. Und das passiert dann, wenn wir ganz neu eben das Vaterherz suchen. Ihm seinen Kontakt suchen. Wenn wir mit ihm zusammen durchs Leben gehen. Wo Jesus sich taufen lassen hat, und damit komme ich zum Abschluss. Wisst ihr, was dann passiert ist? Es sind doch die Bebuchten. Kundigen, oder? Wo Jesus sich taufen hat, ist ein Tauben oben runtergekommen und eine Stimme, die gesagt hat, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe oder über den ich mich von Herzen freue. Und schaut mit dem Sagen, wo Gott vom Himmel her seinem Sohn zugesprochen hat, mit dem Sagen hat der angefangen zu wirken. Er war 30, das war die Zeit, in der man sein musste. 30 hat man sein, um als Rabbi offiziell den Dienst anfangen. So lange hat er ruhig sein. Aber der Start war ganz, ganz entscheidend, dass Gott der Vater ihm vom Himmel her zugesprochen hat. Du bist mein geliebter Sohn. Und an dir habe ich unglaublich Freude. Gang und tu dein Werk. Und schaut, dass Gott möchte heute das zu jedem von uns sagen. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Gang mit dem Sagen in den heutigen Tag, in die nächste Woche und in das Jahr, das jetzt gerade angefangen hat. Amen. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Und dann möchte ich ein kurzes Lied noch einspielen. Ich habe es da hinten abgegeben, wo ich es da noch ein bisschen unterstützen soll. Vater, ich danke dir für dein Reden. Ja, du bist der beste Vater, den es überhaupt gibt. Der Vater aller Vaterschaft. Und wir sind auch mal so skeptisch und ein bisschen verbrämt und hilf uns, dass wir wieder ganz nah an dein Vaterherz kommen, dass wir uns dort die Zuversicht holen, den Mut holen, zum klaren Schritt gehen, dass wir uns Wegweisung holen. Du bist der, der uns führen und leiten will. Immer wieder neu. Danke, dass du mitkommst. Ich lobe und preise deinen wunderbaren Namen. Amen.